Erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche, so das Thema. Und ich möchte Sie in Verbindung mit einer PowerPoint-Präsentation so ein bisschen optisch mit heranführen an das Thema. Und ich hoffe, dass wir das erste Bild hier haben. Erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Und ich habe versucht, darunter so anzudeuten, das, was mir bei diesem Thema zuallererst in den Sinn kam, meine Wunschzettel, die ich als Junge geschrieben habe. Onkel, Tante, Großmutter, Eltern, Schwester erinnerten dran, schreib doch mal auf, was du dir wünschst, zu deinem Geburtstag oder zu Weihnachten. Und dann wurde fleißig geschrieben, viel länger, als es Wünsche überhaupt eigentlich gestatteten, denn das war nicht alles dann nachher auf dem Gabentisch, klar. Und die Wunschzettel nach dem Geburtstag und nach dem Weihnachtsfest verschwanden sie dann wieder, um dann in einem halben oder ganzen Jahr nur noch länger zu werden, nur noch kostenträchtiger. Das kennen wir alle aus vergangener Zeit oder vielleicht auch ein Stückchen von Kindern und Enkeln aus der Gegenwart. Wunschzettel. Wir sind ja längst aus dem Alter raus, wo wir Wunschzettel verfassten und schrieben. Wir haben aber vielleicht so innen drin so einen Wunschzettel fürs Leben. Und ich habe mich gefragt bei diesem Thema, erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche, wo fragt man dich denn eigentlich heute nach deinen Wünschen? Und ich musste denken, eigentlich doch nur an der Fleischtheke im Supermarkt, haben sie noch einen Wunsch? Nicht? Und das sind ja dann die Wünsche, die oft in Verbindung stehen mit dem Geschäft, das man mit mir als dem Kunden machen möchte. Also da ist irgendwas in Schieflage geraten, da wird, wenn ich gerade zu solch einem Thema heute Abend eingeladen wird, gar nicht nach unseren tiefsten inneren Lebenswünschen und Lebensträumen gefragt, sondern wenn Wünsche, dann Geschäft. Dann möchte ich bitteschön an dir auch ein Stückchen verdienen. Eine zweite Folie. Es ist ein Zeichen unserer Persönlichkeitswünsche und unserer Persönlichkeitsentwicklung, dass sich die Wünsche im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre wandeln. Das gilt im Blick auf die kleinen und großen Dinge unseres Lebens so und das gilt vor allem auch im Blick auf grundlegende Wünsche für unser Leben und für unsere Persönlichkeit. Und wir sagen vielleicht, wie gut, dass damals, vor 10, 20 Jahren, dieser und jener Wunschtraum, den ich hatte, nicht so in Erfüllung gegangen ist, das wäre ja gar nicht gut gewesen. Wie konnte ich das nur wünschen? Es gehörte zu einem Wunschtraum, den ich lange mit mir herumgetragen habe. Ich wollte nach meinem Abitur Lehrer werden und hatte mich dann bereits immatrikuliert in Hamburg und hatte schon einen Ferienjob damals und dann ist dieser Wunsch nicht so in Erfüllung gegangen. Ich habe dann die Gelegenheit gehabt, als Gemeindepastor später so mit kleiner Kraft, zunächst an berufsbildenden Schulen, dann später am Gymnasium, Religionsunterricht zu erteilen. Das habe ich gern getan. Aber ich habe mir damals gesagt, wie gut, dass dieser Lebenswunsch so nicht in Erfüllung gegangen ist. Denn so mit voller Kraft, dein Leben lang, ich möchte keinem Pädagogen hier vielleicht zu nahe treten, dich nur mit den Problemen der Heranwachsenden und der Teenager auseinanderzusetzen, wäre vielleicht nervlich gar nicht so dein Ding gewesen. Wieso haben wir solche oder ähnliche oder ganz anders gelagerte Wünsche, die sich gewandelt haben im Laufe der Zeit und wir sind im Nachhinein vielleicht recht dankbar, dass das nicht so geworden ist. Ich habe mich gefragt, wo in der Bibel ist denn überhaupt auch von Wünschen die Rede? Und ich bin hängen geblieben vor allem bei zwei Stellen bzw. Berichten des Alten Testaments. Eine Bibelstelle, vielleicht Ihnen auch vertraut und bekannt, aus dem 37. Psalm, Vers 4, habe, die nächste Folie vielleicht, habe deine Lust an dem Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist ja ein Bibelvers, wenn man den so flüchtig bedenkt, könnte man den Eindruck haben, das ist wie so ein Wunschautomat. Hier hat mal ein Grafiker aus einer meiner Gemeinden das so versucht anzudeuten, Gebet und Glaube steckst du oben rein und dann kommen irgendwelche Gewinne daraus. Geben, was dein Herz wünscht. Wenn das doch so einfach wäre mit dem Glauben und mit dem Gebet. Aber dieser Vers, den ich zitiert habe aus Psalm 37, hat ja eben auch diesen Vorsatz. Habe deine Lust an dem Herrn. Und da hat schon der Psalmbeter vor Jahrtausenden sehr weise gesagt, aus dieser Freude an Gott, aus dieser Beziehung zu Gott, werden sich deine Wünsche und deine Gebete und deine Sehnsüchte und Träume irgendwie auch gestalten lassen in eine ganz besondere Richtung hinein. Und das andere Beispiel, das steht hier ganz unten im rechten Bild, Salomos Wunsch und Gottes Gaben. Da wird berichtet im 1. Königsbuch Kapitel 3, dass der neu gekrönte König Salomo von Gott gefragt wird, was wünschst du dir, was erbittest du dir für dein Amt, für dein Königstum? Und er hat sich von Gott erbeten, ein gehorsames Herz. Das war sein Lebenswunsch für seine Regierungszeit. Und Gott, so heißt es in diesem Bericht, war tief beeindruckt davon, dass er ihm dazu noch Reichtum und Ehre und Weisheit schenkte. Das sind so zwei Zentralstellen, wie ich empfand, wie Wünsche auch bereits im Alten Testament, also vor Jahrtausenden, vorkamen. Eine weitere Folie. Wünsche, die zu Lebensträumen werden. Hier unten von Wünschen, die sich in unsere Traumwelt, in unsere Sehnsuchtswelt hinein verfestigt haben und die so etwas wie Wunschzettel fürs Leben geworden sind. Wunschträume. Und ich möchte sagen, wohl dem, der träumen kann. Ich empfinde es als außerordentlich hilfreich und positiv, wenn wir, egal wie alt, unsere Wunschträume haben. Denn da, wo etwas von unseren Wünschen und Sehnsüchten in Träumen, in Wachträumen auch verarbeitet wird, da entwickelt sich eine gewisse Kreativität, dass aus Wünschen auch Realität werden kann, dass Wünsche weiter verarbeitet werden, unser Leben vielleicht in diese oder jene Richtung bewegen. Solche Gedanken, Träume, solche Wünsche können zu Zielen werden, die wir entschlossen verfolgen, für die wir uns engagieren, für die wir eine Menge Kraft investieren. Sie stimulieren unseren Willen und bringen unter Umständen Bewegung in unser Leben hinein. Schritte der Hoffnung, die wir setzen durch unsere Wunschträume fürs Leben. Noch einmal zu den Inhalten unserer Träume. Ich sagte eben schon, dass sie sich gewandelt haben. Und wir erleben es vielleicht auch in den verschiedenen Altersstufen, dass von den Wünschen bezogen auf die eigene Person dann im Laufe des Erwachsenseins, wenn wir Familie haben, Wünsche für unsere Kinder werden, die vielleicht sogar die Nase vorn haben, noch vor den eigenen privaten Wünschen, und dann im Seniorenalter, dann wünschen wir für die Enkel dies und jenes und versuchen, Wunschträume zu entfalten und zu entwickeln für andere. Nach diesen einleitenden Gedanken möchte ich so ein klein wenig strukturieren, was ich zu sagen habe, kommen zu einer nächsten Folie. Erstens unsere Wünsche im Zusammenhang von Vergangenheit und Gegenwart. Und als Ausdruck der Zeit haben Sie hier vor sich einen uralten Wecker. Also, damit will ich sagen, dass unsere Wünsche nicht einfach so aus dem luftleeren Raum, einfach so ganz zufällig in unser Leben hineinkommen, sondern sie haben oft eine Verankerung in dem, was in meinem Leben gewesen ist, was mich mit Bildern und Begegnungen und Gedanken und mit Menschen geprägt und beeindruckt hat. Das können wir aus unserer frühen Kindheit, zumindest wir Jungs vielleicht so nachvollziehen. Erste Eisenbahnfahrt, ich möchte Lokomotivführer werden. Oder an der Ecke die Konditorei, ich möchte Bäcker werden. Das sind so kleine Begegnungen, Erfahrungen, die dann irgendwelche Wünsche in uns aufsteigen lassen. Und das geschieht dann im Laufe unseres Lebens immer wieder noch in einer ganz anderen Dimension als in der frühkindlichen Weise. Unsere Wünsche, da kommen wir schon zur nächsten Folie, sind oft in diesem Spannungsfeld von Vergangenheit, Gegenwart, Projektion in die Zukunft hinein bewusst ein Kontrast zum Negativen. Nicht dieser Satz, den wir vielleicht selbst schon so formuliert haben, den wir aber auch von anderen hören, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Das macht das deutlich. Da ist etwas Negatives gewesen, da sind verstellte Wege, verbaute Möglichkeiten, und nun wünschen wir, dass dann zumindest die nachfolgende Generation, die Generation unserer Kinder, es besser hat. Kontrast zum Negativen. Wir hatten nicht die Möglichkeit zu einer höheren Schulbildung vielleicht. Jetzt könnte mir Gott aber das erstatten, vielleicht durch ein besonderes Engagement in der Kirche, in der Gemeinde, zu der ich gehöre und zu der ich mich halte. Wir beginnen in diese oder jene Richtung zu wünschen und versuchen, etwas Positives aufzubauen auf dem Hintergrund des Negativen. Jeder kennt das innere Aufbäumen gegen dunkle Lebenserfahrungen. Das Leid kann sich ja sehr unterschiedlich in unserem Leben darstellen. Zunächst aber drückt es nieder, begegnet uns in totaler Dunkelheit und lässt uns tiefe Schmerzen erfahren. Fast immer aber setzt es dann diese Gegenbewegung der Wünsche und der positiven Träume in Gang. Oder eine weitere Folie, Wunschträume als Verstärkung positiver Erfahrungen. Es ist ja nun nicht so, dass jeder von uns nun durch diverse Tiefsinn durchzugehen hat. Wir erleben vielleicht eine durchaus glückliche und positive Phase unseres Lebens, und dann wünschen wir, dass das doch anhalten möge. Und wir wünschen uns, dass hier noch eine positive Markierung darauf gesetzt wird, dass das alles noch glücklicher, noch schöner, noch erfolgreicher vonstatten geht. Die Verstärkung des Glücks. Das kann durchaus Inhalt unserer Wünsche sein. Das war dieser erste Punkt, erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche, unsere Wünsche im Zusammenhang von Vergangenheit und Gegenwart. Wir kommen zu einem zweiten Gedankenschritt. Wunschträume und unsere Erfahrungen mit ihnen. Hier werden wir etwas länger uns beschäftigen müssen, weil das ja nun der Kernsatz auch unseres Themas ist. Im Thema steht das unerfüllt. Das ist ja durchaus zunächst das Schwere, was hier durchklingt. Und wie Ralf Nitz vorhin sagte, ist ja wahrscheinlich so, für wen ist das denn kein Thema? Da ist doch immer hier und da in kleinen oder größeren Dingen etwas anders gelaufen, als wir es gedacht haben. Unerfüllte Wünsche. Ich habe in einer Zeitschrift kürzlich die Frage gelesen, macht Scheitern gescheiter? Macht Scheitern gescheiter? Auch Scheitern unserer Wünsche, macht uns das gescheiter und klüger? Macht uns das besonnener und weiser? Das kann man sicherlich zunächst nicht unbedingt so sagen, sondern unerfüllte Wünsche lösen oft eine Rebellion in uns aus. Wie konnte das nur geschehen? Wie konnte Gott das so zulassen? Wie konnten das die Menschen so mit mir anstellen, im Betrieb oder in der Familie? Und im Gefolge ist dann oft eine tiefe Resignation in unserem Inneren festzustellen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich da vielleicht so eine, ich sage es mal etwas drastisch, eine Mülldeponie unerfüllter Wünsche angesammelt. Und diese Mülldeponie unerfüllter Wünsche könnte unter Umständen eine vergiftende Wirkung haben bis hinein in die Gegenwart. Und das ist eben das Schwere, das Tiefgründige auch an diesem Thema, das Erschütternde, dass Menschen bis hinein in ihre gesamte Lebenshaltung, bis hinein in ihre Erwartungen so tief, negativ, resignativ, resignierend geprägt sind von unerfüllten Wünschen. Man könnte jetzt eine ganze Menge Bereiche aufzählen, in denen das vielleicht so war. Ich habe hier auf mein Manuskript nur einige wenige geschrieben. Mein Berufswunsch habe ich nicht in die Tat umsetzen können. Numerus clausus oder familiär war das nicht möglich. Es lief nicht so, wie ich es erträumt habe. Die Eltern hatten nicht die Möglichkeit, mir ein Studium oder eine Ausbildung zu ermöglichen. Und dann meine Familie, statt lieber Pflege leichter Kinder, plage ich mich jetzt mit aufmüpfigen Teenies herum. Mich hat in meinem Dienst und eigentlich auch persönlich eine Zeit von gut 10 Jahren besonders geprägt, wo ich verantwortlich war für eine Telefonseelsorgestelle im Bergischen Land in Solingen. Und in dieser Zeit habe ich häufig Nachtschichten gemacht und ich erinnere mich noch sehr, sehr lebhaft und wurde hier bei unserem Thema wieder neu daran erinnert, wie da eine Frauenstimme aus der Anonymität anrief und dann von ihrer familiären Situation erzählte. Und dann kam es so ganz emotional aus ihr heraus. Ich hätte nie gedacht, dass meine Familie einmal ein so chaotischer Haufen werden würde. Ein chaotischer Haufen. Sie hat das wirklich formuliert, so wie sie es empfand. Da denkt man, legt man sich so schön zurecht, so die Kleinen in so ein paar Wochen alt, ein paar Monate alt, erste tapsige Schritte dann. Das ist alles so süß und so niedlich und dann entwickelt sich das unter Umständen in eine Richtung, von der wir nie geträumt haben. Unerfüllte Wünsche, zerstörte Beziehung, zerstörte Ehe, desolate Familie oder anderer Bereich. Ein paar Jahre Auslandsurlaub, das Auslandsaufenthalt, Studium vielleicht, Praktikum, das hat man sich erträumt, das hat man sich gewünscht. Aber das war dann nicht zu finanzieren oder kam irgendetwas anderes dazwischen. Wir wünschten uns ein schmuckes Eigenheim im Grünen, aber dann waren die vielen Jahre da, wo Berlin ummauert war, wo das einfach nicht möglich war und dann aus finanziellen Gründen vielleicht auch nicht. Das Geld reichte vorne und hinten nicht. Und meine Träume in der Gemeinde, ja, nach der Berufstätigkeit, da wollte ich mal die Ärmel richtig hochkrempeln und wollte da mal auch Verantwortung übernehmen. Und dann war die junge Generation da, kriegte überhaupt keinen Fuß auf die Erde. Auch gemeindlich ist das nicht so geworden, wie ich es mir gedacht habe, wie ich es vielleicht auch erbeten habe von Gott. Vielleicht eine weitere Folie, die uns weiterführt. Unser Engagement für andere ließ Wünsche zerplatzen. Und hier berühre ich etwas, was aufgrund meiner Beobachtungen wohl mit zum Schwersten gehört. Da hat sich jemand eingesetzt für andere Menschen. Vielfach waren es dann die eigenen Eltern pflegebedürftig und dann hat man sie versorgt und dann hat man berufsmäßig alles aufgegeben oder eingeschränkt, um nur da zu sein für die Eltern und sich einzubringen für Menschen, die einem ganz nahe standen. Und nach der Pflegezeit, da war beruflich der Zug abgefahren. Vielleicht auch im Blick auf Ehe, nichts mehr drin. Und heute quält man sich herum mit einer niedrigen Mini-Rente und muss sehen, wie man so über die Runden kommt. Das gehört doch auch zu den zerplatzten Träumen. Und das ist dann besonders schwer, wenn man sagen muss, ich habe das aus edlen Beweggründen getan, aus Liebe heraus, aus einer christlichen Grundhaltung. Und was ist dabei herausgekommen? Nur persönliche Einschränkung. Eine weitere Folie. Manche Christen sprechen von ihrer Vision, Wünsche und unsere Visionen, Visionen für die Zukunft. Leben mit Visionen, ein ganz beachtenswertes Buch, was in unseren Gemeinden auch vielfach die Runde macht. Unsere Visionen für die Gemeinde. Sagte irgendjemand, also meine Vision ist, dass in 10 Jahren unsere Gemeinde 3-mal so viele Mitglieder hat. Die das so hörten, die staunten über diesen Glaubensmut oder wie sollte man das bezeichnen? Eine Vision. Meine Vision ist ja nun mehr als ein bloßer Wunsch. So eine Vision hat man ja irgendwie auch von Gott her bekommen in sein Leben. Da verbinden sich Wünsche mit Gebeten und mit Gebetsantworten. Das ist ja nicht eine bloße Träumerei. Ich erinnere mich an meine Studienzeit. Einer unserer Mitstudenten hatte schon eine feste Abmachung mit einer Mission, die unter blinden Menschen arbeitete. Und das war so gut wie gelaufen. Und er richtete sich aus, auch in der Literatur, die er las, mit diesem Land und mit den Menschen, denen er dienen würde. Und dann kam plötzlich, kam plötzlich die Mitteilung von der Mission, wir können sehen keine Möglichkeit, dich bei uns zu beschäftigen. Ich merken wir, da ist nicht nur ein Wunsch geplatzt, da ist auch etwas, was man als Gottes Auftrag sah, als Vision für sein eigenes Leben, das ist plötzlich dahin. Unerfüllte Lebensträume, unerfüllte Wünsche. Fragen wir etwas grundsätzlicher, wie ist es nun unseren Wunschträumen im Ablauf unseres Lebens ergangen, diesen und jenen? Vielleicht möchten Sie sagen, das ist fast so gewesen, wie wenn Kinder spielen und ihre Seifenblasen in die Luft hineinsetzen, sie schillern in der Sonne und dann springen sie hinterher und versuchen sie wieder einzufangen und sobald die Fingerspitzen diese Seifenblasen berühren, dann zerplatzen sie und sind nicht mehr. So kann es Wünschen ergangen sein. Sie hielten der Realität nicht stand. Es war absolut keine Brücke da von der Traumwelt, von der Wunschwelt, von der Sehnsucht hinein in die Realität. Dann gibt es Wünsche, die wir hegten, von denen wir sagen, sie sind ein wenig zeitversetzt und vielleicht auch inhaltlich modifiziert, dann irgendwie und irgendwann doch nochmal in meinem Leben zum Tragen gekommen. Vielleicht beklagen wir das, dass es so anders wurde, vielleicht begrüßen wir es auch, weil wir im Nachhinein meinen, es wäre nicht gut gewesen, wenn die Wünsche so eins zu eins in der Realität vorzufinden gewesen wären. Wünsche, bei denen einiges sich verwirklicht hat. Gewisse Träume tragen wir vielleicht immer noch mit uns herum. Dann gibt es Wünsche, die zu einer Stimulanz wurden. Vielleicht erinnern wir uns aus dem Grundschulunterricht oder auch noch aus eigener Anschauung, aus eigener Erfahrung an Martin Luther King, den Bürgerrechtler in den Vereinigten Staaten, an seine bekannte Rede I Have a Dream, dem Marsch nach Washington, hat er diese Rede gehalten, I Have a Dream, ich habe einen Traum, dass unsere unterdrückte Welt der Farbigen einmal gleichberechtigt einen Platz hat in der Gesellschaft der Vereinigten Staaten. Ich habe einen Traum, dass unsere Kinder einmal zusammen mit den Weißen im Bus sitzen können und in der gleichen Schule sitzen können. I have a dream. Ich habe einen Traum, einen Wunsch, eine Vision und Barack Obama. Da ist irgendwie eine Linie, die sich von Martin Luther King bis in die Gegenwart fortgesetzt hat. Ich fasse zusammen, und das habe ich nochmal auf eine Folie hier zusammengeschrieben, war auch die nächste, Ergebnis. Es gibt viele Wünsche, die scheitern an der Realität, klar. Andere geben Impulse zu bestimmten Entwicklungen. Einige wenige finden einen direkten Weg in die Wirklichkeit unseres Lebens hinein. Andere finden sich irgendwann einmal modifiziert oder auch in Teilbereichen in der Realität meines Lebens wieder. Ich gehe einen weiteren Schritt und ein neues Bild. Drittens, Wunschträume in der Spannung von Anerkennung und Macht. Wunschträume in der Spannung von Anerkennung und Macht. Und ich habe ganz bewusst hier in meinen Vortrag diese beiden Begrifflichkeiten Anerkennung und Macht mit hineingenommen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Grundbedürfnisse unseres Menschseins sind, anerkannt zu werden und Macht in Form von Einfluss zu entfalten. Macht ist ja bei uns eigentlich vielfach negativ besetzt, aber Macht hat ja auch viel Positives. Es ist die gestalterische Macht. Macht brauche ich, um eine Spur zu hinterlassen, eine Spur von Wirkungen in meinem Leben, aus meinem Leben heraus, Anerkennung und Macht. Wir wollen nicht ohne Einflussmöglichkeit leben und wir brauchen die Ermutigung, die wahrnimmt, was andere uns an Stimulanz mit auf unseren Weg geben. Ermutigung, Anerkennung, Macht und Einfluss. das spielt immer eine große Rolle auch mit unseren Lebensträumen und mit unseren Lebenswünschen. Ein Beispiel. Der Alkohol hatte jenen Mann in den mittleren Jahren fast in den Ruin getrieben. Ich lernte ihn in einer Stadt im Bergischen Land kennen. Sein Architektenbüro stand kurz vor dem Aus. Das Leben hatte für ihn offenbar jeden Sinn verloren. Die Sucht hielt ihn wie mit Ketten gebunden. Dieser Mann am Abgrund begegnet Christen, die sich ihm persönlich und ausdauernd und mit Liebe zuwandten. Und er wurde hineinbegleitet in eine fachliche Therapie und ihm wurde ein Weg zum Glauben hin geöffnet. Und er begann persönlich an Jesus Christus zu glauben, wurde überzeugter Christ und Mitarbeiter in der Gemeinde, in der ich als Pastor war. Lernte ihn kennen und lernte ihn schätzen. Und eines Tages drückte er mir ein wenig verstohlen folgendes Bild, was wir uns jetzt anschauen, in die Hand. Ausdruck seiner Wünsche. Ist vielleicht schlimm anzugucken, dieser heroische Mensch, dieser Held, dieser Gladiator, der da auf einem Denkmal steht und unter seinen Füßen diese Menschenleiber fast wie Schlangen sich hin und her windend. Das war Ausdruck seiner Träume. Damals im Alkohol, damals in der Grenzsituation zum Ruin hin und vielleicht ein Stück weit auch jetzt in seinem neuen Leben. Anerkennung und Macht. Ich möchte, dass all das, was mich beschwert und was mir im Wege steht zu einem sinnerfüllten Leben, doch endlich einmal unter meine Füße gerät. Ich möchte es unter mich bekommen. Und ich möchte Anerkennung finden. Ich möchte, dass jemand mir diesen Lorbeerkranz um die Stirn und um den Kopf legt und mir applaudiert und mir Anerkennung zuteil werden lässt. Anerkennung und Macht. Wir kommen zu einer weiteren Folie. Welche Folgerungen ziehen wir denn aus der Anerkennung und aus der Macht? Die beiden unteren Punkte hier auf dem Bild sollen das ein wenig andeuten. Es müsste unter uns eine Kultur der Anerkennung Raum greifen. Und ich meine wirklich alle Bereiche, in denen wir leben, ob in der Familie, in der Ehe, in der Freundschaft und nicht zuletzt auch in der Gemeinde. Eine Anerkennung soll Raum greifen, eine Kultur der Anerkennung. Gemeindeversammlung in einer meiner früheren Gemeinden, Jungscha stand auf der Tagesordnung und dann stand der Jungscha-Leiter ganz erregt auf und sagte, uns als Jungscha nehmt ihr als Gemeinde ja nur wahr, wenn wir wieder mal Kakao auf den Teppich gekleckert haben. Das ist es oft so, nicht? Also da, wo was schief läuft, da sind wir ganz schnell dann bei der Hand und sagen, so darf das hier aber bei uns nicht laufen und das ist kein gutes Zeugnis und das darf nicht sein. Und es fehlt die Anerkennung. Ich war neu in einer Gemeinde. Einer der Verantwortlichen kam mit ganz ernstem Gesicht auf mich zu und sagte, also das will ich dir gleich am Anfang sagen, deines Dienstes, ein Lob wirst du von mir nicht bekommen, du tust es ja für deinen Gott. Boah, ich dachte, nun ja, hoffentlich ist der Bruder auch in der Kritik so eingestellt. Ich halte es für total verkehrt. Sicherlich kann ein Übermaß an Lob schon mal so ein bisschen Stolz und der eigenen Seele vielleicht nicht ganz gut tun, aber wir leben doch auch von der Anerkennung, von diesem Ja. Danke, dass du dich engagierst. Danke, dass du da bist, dass du diese Aufgabe übernommen hast. Danke, dass ich mein Leben mit dir nun vielleicht schon 10, 20, 30, 40 Jahre teilen konnte. Danke, dass du das gemacht hast. Eine Kultur der Anerkennung. Und Liebe schenken, Liebe erfahren. Liebe schenken, Liebe erfahren. Mir hat mal jemand gesagt, dem ich meinte, einen guten Rat zu geben. etwas grinsend, ja, das müssen Sie als Pastor ja so sagen, dafür werden Sie ja bezahlt. Nicht? Es gibt auch dieses Funktionärshafte, nicht? Dass andere vielleicht denken, der muss ja so reden, weil er in diesem Amt steht. Vielleicht ist das ein gewisser Schwachpunkt auch unseres Berufsstandes, nicht? Dass das leicht so vermutet wird. Er muss ja nun Liebe irgendwie mir entgegenbringen, weil er ja dieses Amt hat. Da sind Sie vielleicht viel stärker dran im Alltag, nicht? Liebe ohne das Funktionärshafte von Herzen kommen. Anerkennung aus Liebe. Einflussnahme, die geprägt ist von dieser Liebe. Liebe schenken. Eine Machtentwicklung in unserer Gesellschaft von christlicher Liebe geprägt und bestimmt. Sicherlich, das ist vielleicht wie ein paar Tropfen auf einem heißen Stein, aber fangen wir doch damit an. Ich denke an zweierlei, was uns vielleicht bekannt ist. Einmal dieses Lied, altbekannt, altvertraut. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Steckt das ja eigentlich drin. Wunsch nach Macht. Da ist eine Liebesmacht in dieser Welt, die ausgeht von Gott, von Jesus Christus. Wir feierten kürzlich Ostern, von dem leeren Kreuz, von dem leeren Grab, hinein in die Gegenwart. Macht der Liebe, der ich mich öffnen kann und die dann zu einer Entwicklung von Wünschen und Träumen wird, gespeist und geprägt von der Liebe. Und ich denke an diese österliche Geschichte. Jesus, der Auferstandene am Ufer des Sees Genezareth, und da ist der ganz resignierte Fischer Petrus nichts gefangen und Jesus kommt ins Gespräch mit ihm, mit diesem Mann, der kurz zuvor, ein paar Tage früher, Jesus verleugnet hat, ich kenne ihn nicht. Und dann fragt Jesus dreimal, Simon, Petrus, Jona, Jonas Sohn, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und direkt danach bekommt der Petrus einen Auftrag. Das ist es doch. Wenn unsere Wünsche aus dieser Sehnsucht nach Anerkennung und Macht heraus gewünscht werden, dann begegnet mir die Liebe Gottes, die Liebe Jesu. Ich bin gefragt nach dieser Liebe, die ich ihm auch entgegenbringen will und bekomme einen Auftrag in dieser Welt. Ein Schritt weiter, Punkt 4, neue Folie. Unerfüllte Wünsche und dennoch zuversichtlich sein und Hoffnung haben. Unerfüllte Wünsche und dennoch zuversichtlich sein und hoffen können. Ein weiteres Bild. Wie gehe ich mit unerfüllten Wünschen um? Mit dieser ersten Antwort hinter dem ersten Spiegelstrich würden Sie vielleicht gar nicht rechnen. Ich setze Humor ein. Bitte empfinden Sie diese Aussage nicht als zynisch. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass beim Scheitern tiefgreifender Lebenswünsche etwas ganz anderes eingesetzt werden muss als ausgerechnet Humor. Aber uns machen ja oft genug die kleinen gescheiterten Wünsche die Probleme. Und da, wo Menschen nicht auf Humor verzichten, da könnte so etwas wie eine Lockerung, eine Auflockerung geschehen. Das Wort Humor, habe ich mir sagen lassen, kommt aus dem Lateinischen. Es bedeutet Feuchtigkeit, Saft. Und in der Antike bedeutete das vor allem Körpersäfte, die offenbar zu einer guten Stimmung verhelfen sollten. Kann man sich kaum heute noch vorstellen. Wer Humor hat, bleibt im Fluss. Das steckt doch wohl hauptsächlich dahinter. Wer Humor hat, bleibt im Fluss. Humor lässt uns nicht alles eng sehen und lässt uns erkennen, dass sich die Welt nicht um unsere Wünsche, um unsere kleine Achse dreht. Wer lacht? Und am liebsten auch einmal über sich selbst, hat den Wald der scheinbaren Wichtigkeiten verlassen und ist auf eine große befreiende Lichtung getreten. Nicht selten hilft Humor, die Dinge zu relativieren und uns eben nicht selbst zum Maß aller Dinge zu machen. Mit diesem vierten und letzten Punkt meiner Ansprache möchte ich noch weitere Antworten auch verbinden. Ich lege keinen Bypass um meine Enttäuschungen herum. Das ist ja, sage ich so, als medizinische Laie, so dass man so bei Herzoperationen eben so Adern um die verstopften Stellen herumlegt. Dieses flüchtig, die unerfüllten Wünsche eben ganz rasant mit einem sogenannten Bypass zu versehen, ist ja vielleicht auch nicht so die richtige Lösung. Aber wenn dieser Bypass verbunden ist mit einer ganz neuen Aufgabe und vor allem mit der Erkenntnis, mein Leben und ich bin von Gott gewollt. Ich bin von Gott gewollt. Er ist der Schöpfer meines Lebens. Ich bin ein Gedanke des weisen Gottes und bin im Grunde seiner Werkstatt entstammt. Und Gott hat es auch hingenommen und nicht verhindert, dass meine Wege auf so einem Zickzack-Kurs gelaufen sind. Und er hat für heute eine Absicht damit und vielleicht eine ganz neue Aufgabe für mich und ein ganz neues Ziel. Gott hat mich und mein Leben gewollt. Das lässt mich jenseits meiner Funktionen und Positionen in der Gesellschaft mich selbst sehen als Mensch vor Gott. Warum leiden wir so stark unter unerfüllten Wünschen? Weil diese oft in Verbindung stehen mit Karriere, Lebensstil und meinen Funktionen, nicht aber in erster Linie mit meiner Person an sich, die von Gott geliebt ist und mit der ich dem lebendigen Gott gegenüber bin. Es kommt dann entscheidend darauf an, dass ich eine Distanz zu den Inhalten meiner Wunschträume gewinne und in der Stille vor Gott erkenne, welche gute Spur, ich sage das jetzt ganz bewusst und betont, welche gute Spur er dennoch in mein Leben hineingezogen hat. Eine gute Spur. Viele von uns kennen sicherlich diesen 103. Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Unerfüllte Wünsche lassen mich oft fragen, lieber Gott, warum konntest du das zulassen? Aber warum fragen wir nicht anders? Lieber Herr, warum hast du das viele, viele Gute in meinem Leben zugelassen, das ich doch gar nicht verdient hatte? Und dann werden die unerfüllten Wünsche, die unerfüllten Träume ein gut Stück relativiert. Ich darf die Gegenwart, das habe ich mir hier fett gedruckt in meinem Manuskript geschrieben, nicht mit der Brille meiner unerfüllten Träume ansehen. Ich glaube, dass darin eine ganz wichtige Hilfe ist. Und das kann ich nicht unbedingt damit erreichen, dass ich bei mir jetzt klick ab heute Abend so einen Schalter umlege. Das ruft vielleicht nach dem, was wir in unseren Kirchen und Gemeinden Seelsorge nennen, dass Menschen da sind, die mich begleiten, die meine Last unter unerfüllten Wünschen ein Stückchen mit erleichtern helfen, die ein Stück Weg mit mir gehen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich denke, dass unsere Gottesdienste, die wir feiern, in unseren Gemeinden auch eine Hilfe sein können. Hier die Seele einmal frei werden zu lassen im Lob Gottes, in der für die Freundlichkeit auch in unserem Leben. Weiter gilt folgende Wahrheit: Das, was unser Leben letztlich ausmacht, ist nicht die Erfüllung unserer Wünsche, sondern die Verheißung Jesu Christi, dass er alle Tage bei uns ist und uns trägt und uns durchhilft. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das hat der auferstandene Christus kurz vor seinem Gang wieder in den Bereich der Himmel seinen Jüngern versprochen. Dass da einer bei mir ist alle Tage. Unsere Lebenskurve ist ja fast so wie so eine Sinusschwingung. Da gibt es Höhen und da gibt es Tiefen. Und er ist bei uns auf den Höhepunkten des Lebens und auch in den Abschwüngen. Und dann, wenn es wieder nach oben geht, ich bin bei euch alle Tage. Und das hat etwas zu tun mit der Hoffnung, die das Evangelium entfaltet. Mit der Hoffnung, die das Evangelium entfaltet. Und bitte verstehen Sie mich jetzt nicht verkehrt. Ich möchte hiermit nicht dem Vertrösten auf ein besseres Jenseits das Wort reden, sondern Hoffnung hat für mich etwas zu tun mit der Gegenwart. Dann sicherlich auch mit der Zukunft, aber auch mit der Gegenwart. Und ich bin der Überzeugung, ich sehe das ja an mir, dass Menschen, die als Christen leben, es nur bruchstückhaft gelernt haben, aus der Hoffnung heute zu leben. Dann würde nämlich eine Kultur der Ermutigung passieren. Dann hoffe ich etwas im Blick auf meine aufmüpfigen Teenies und im Blick auf meine doch so desolat erscheinende Familie oder Ehe oder Gemeinde. Hoffnung, die Jesus schenkt, füllt mein Leben schon hier mit einer tiefen Zuversicht und Geborgenheit, die mir letztlich kein zerplatzter Wunsch rauben kann. Somit entfaltet biblische Hoffnungsbotschaft, und das möchte ich jetzt betont sagen, eine aufrichtende, eine ausrichtende und eine stärkende Kraft. Und lebe mit unerfüllten Wünschen. Ich werde aufgerichtet durch die Gegenwart meines Herrn. Er richtet mich aus auf eine neue Aufgabe, auf ein neues Ziel, auf neue Lebensinhalte. Und er schenkt mir die Kraft, Stück für Stück und Schritt für Schritt darauf zuzugehen. Hoffen heißt, jenseits meiner bisherigen Erfahrungen und losgelöst von meinen Wunschträumen, fest damit rechnen, dass Gott es gut mit mir meint und mir Sinn fürs Leben vermittelt. Hoffnung richtet auf, richtet aus, Hoffnung stärkt. Richtet auf, richtet aus und stärkt. Ich habe auch in meinen früheren Gemeinden, und wo ich Kontakt hatte, auch mit anderen Christen, immer wieder beobachtet, wenn es um irgendwelche missionarischen Aktivitäten ging, mit irgendetwas, was man sich vornahm als Zielsetzung für die Gemeinde in diesem Jahr oder in den nächsten Monaten, dass dann sogenannte Bremser da waren. Die sagten, ach, das haben wir doch schon 3-mal, 4-mal, 5-mal versucht, ist ja nichts bei rumgekommen, also jetzt auch nicht. Warum denn solche Gedanken folgen? Warum nicht damit rechnen, dass Gott beim 6. oder 7. Mal da etwas bewirken kann? Merken, wir leben von der Hoffnung. Nicht billiger, platter Optimismus, sondern fest damit rechnen, dass der Gott, dem ich lebe, dem ich angehöre, dass der Gott mich führt und stärkt. Vom Umgang mit unerfüllten Lebensträumen zu diesem Hoffen können, heißt sicherlich auch ein Stückchen loslassen. Loslassen. Die nächste Folie ist noch nicht dran. Loslassen. Das müssen wir ja vor allem lernen, so wenn man so in das Alter um die Pensionierung herumkommt. Loslassen, Beruf loslassen, vorher schon Kinder loslassen. Loslassen auch des Materiellen. Loslassen. Wohl dem, der das gelernt hat, sich auch innerlich zu lösen von gewissen Wunschvorstellungen. Ich habe in der Seelsorge und wo ich mit Menschen in Berührung war, immer wieder dieses Festhalten an irgendwelchen Phantomen, denen man nachjagte, beobachtet. Und das hat nicht glücklich gemacht, sondern hat vielleicht zutiefst belastet. Wie hat es der Apostel Paulus einmal geschrieben in einem seiner Briefe an die Philipperchristen, Kapitel 3, Vers 13 und 14? Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich vergesse und strecke mich aus. Oder wenn ich jetzt vom Loslassen herkomme, dann heißt es, ich mache meine Hände frei von dem Ballast unerfüllter Wünsche und ergreife etwas Neues. Ergreife das, was ich bisher noch nicht ergriffen hatte oder noch nicht so stark ergriffen hat. Ergreife den Gott, der mir in Jesus ganz nahe gekommen ist, der mich einlädt zum Glauben, der mich dazu einlädt, ihm zu gehören und ihm nachzufolgen, der mir eine neue Aufgabe zeigt und eine ganz neue Aufgabe stellt. Ich ergreife Hoffnung. Zwei Satzfolgen zu Hoffnung. Hoffen heißt, trotz verstellter Wege und durchkreuzter Möglichkeiten darauf setzen, dass Gott mir Wege öffnet zu Dank und Zufriedenheit, aber auch zu neuen Aufgaben. Dann kann ich auf jeder Stufe meines Lebens meine Begabungen zu Gottes Ehre und zum Wohl von Menschen einsetzen. Und hoffen heißt, dass die feste Erwartung der Zukunft Gottes mit mir durch alle Stationen meines Lebens geht und mir gerade an der letzten Mauer hinüberhilft in das Reich seiner ewigen Vollendung. Eine vorletzte Folie. Hier unten der Satz: Was ist erfülltes Leben? Einiges soll gebündelt werden von dem, was gesagt wurde, und vielleicht ein wenig abgerundet werden. Was ist erfülltes Leben und wann kann man für sich selbst davon sprechen, dass sein Leben einen Sinn hat? Ich bin nicht der Überzeugung, dass man erst dann von einem sinnerfüllten Leben sprechen kann, wenn die Hinterbliebenen über unsere Traueranzeige den Satz schreiben: Nach einem erfüllten Leben nahm Gott XY zu sich in die Ewigkeit. Nach meinen Ausführungen gebe ich folgende Antwort: Sinnfindung bedeutet nicht die geradlinige Übertragung der eigenen Wunscherfüllung ins Leben hinein. Sie erfolgt vielmehr da, wo mein Leben in Kontakt zu Gott gefunden hat und er mich prägen und gestalten und mir eine neue Aufgabe schenken kann. Es hat einmal jemand gesagt: Vergängliches kann dem Vergänglichen keinen wirklich dauerhaften Sinn geben. Wie richtig ist doch dieser Satz? Jesus hat vielmehr darauf verwiesen, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten das größte Gebot sind. In dieser Spur kann sinnerfülltes Leben gefunden und ausgestaltet werden. Und die letzte Folie, sie ist ein Gebet. Herr, lass mich nicht von egoistischem Denken her träumen. Lass doch nicht meine Fantasie die Quelle für meine Erwartungen sein. Aus der inneren Nähe zu dir will ich mehr glauben, hoffen, lieben und von daher meine Wünsche an das Leben speisen lassen. Vielen Dank für Ihr geduldiges Zuhören. Thank you.